Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 am 1. August Nachmittag. Am Mikrofon ist die Wundünser. Ein kleiner Schnitt in den Finger, ein grosser Bruch im Leben. Die heute 43-jährige Karina Wisniewska war bis vor 10 Jahren eine bekannte und erfolgreiche Pianistin. Dann ist es zu dem verhängnisvollen Unfall gekommen. Der linke Mittelfinger war verletzt. Ein Drama für eine Pianistin. Aber Karina Wisniewska hat sich aus einem grossen, tiefen Loch herausholen und hat eine neue Leidenschaft gefunden, die Malerei. Ihre Bilder werden heute in renommierten Galerien ausgestellt. Der Weg vom Musikrausch zum Malrausch, von der Klangfarbe zum Farbklang, die Geschichte hören wir in dieser Stunde im «Menschen und Horizonte» von der Christine Schultis. Sie hören DRS 1 mit der Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Bis vor ein paar Jahren war Karina Wisniewska auf der grossen Bühne daheim. Die heute 43-jährige ist eine gefeierte Klaviersolistin und Kammermusikerin. Sie ist im Skiwerferlicht gesessen, hat im Musikrausch alles um sich herum vergessen. Sie hat viel geschafft für den Erfolg, hat bis zu 8 Stunden pro Tag geübt, ist um die Welt gechattet, heimatlos, rastlos. Dann, vor 10 Jahren, der grosse Bruch. Ein kleiner Schnitt in den Finger hat das Ende bedeutet von ihrer Karriere als Pianistin. Von einem Tag auf den anderen hat Karina Wisniewska keine Klaviertaste mehr berührt, ist ihre Welt stillgestanden. Aber Aus dem Drama hat es eine Geschichte mit Happy End gegeben. Und die hat Christine Schultes sich erzählen lassen, als sie die Carina Wisniewska in ihrem Zuhause zu Ennetbaden im Kanton Aargau besuchen ist.
Sie hat vielleicht die schönste Aussicht aufs Bäderquartier Baden, auf die Limmat, die sich durch Städtli schlängelt. Die Carina Wisniewska wohnt in einem eleganten Haus am Hang, eine Etage unter einem modernen Wohnzimmer mit Designermöbel und dunklem Schieferboden liegt ihr Atelier. Es ist alles picobello aufgeräumt, kein einziger Pinsel liegt rum, kein Farbfleck auf dem Boden, keine Spur von einem kreativen Chaos. An der Wand ein paar von ihren Bildern. Meine Augen versinken in einem tiefen Ultramarinblau. Nebendran flammt das Orange auf. Schliesslich werde ich abgelenkt von Grazilen, von kalligrafischen Schlenkern und tänzerischen Schwüngen auf einer anderen Leinwand. In einem separaten Raum, gerade nebendran, liegt Carina Wisniewska ihr neuestes Bild. Riesig, einfarbig, schneeweiss, ein wildes Relief aus Quarzsand. Widerspenstig sei es noch, das Bild, sagt sie. Die Bilder von Carina Wisniewska, von der ehemaligen Pianistin, jetzt habe ich's. Sie klingen.
Ich glaube, es ist ein Bedürfnis von mir, eine Art Vernetzung abzubilden. Oder vielleicht auch eine Art Energiefluss oder Energiestrukturen. Das ist auch in meinen monochromen Bildern so, dass ich irgendwie einen Drang habe, Energie sichtbar zu machen, Energie umzusetzen. Und dass ich auch immer auf der Suche bin, so nach einer inneren Kraft auch im Bild und probiere auch während der Umsetzung die nicht zu verlieren. Die kann immer relativ schnell verloren gehen. Und zum Beispiel in den monochromen Bildern suche ich einfach nach dem inneren Leuchten. Ich nenne es jetzt so wieder innere Kraft von einer Farbe. Und das innere Leuchten, das entsteht eigentlich, das ist so die Parallele denn zu der Musik, entsteht eigentlich durch eine Art, in der Musik ist es der Klang, die Klangfarbe ausmacht. Und zwar der Klang ist nicht der horizontale Verlauf von einem Musikstück, der mehr eine Melodie wäre, die ich jetzt zum Beispiel vergleiche mit meinen Linienbildern, sondern in einem monochromen Bild geht es um einen vertikalen Verlauf. Und das ist auch in der Musik, gibt es da. Also wenn man jetzt zum Beispiel an einen Akkord denkt, wo ein Orchester spielt, dann hat man jede einzelne Stimme in diesem Akkord drin, wird von einem anderen Instrument gespielt. Und durch das bekommt man den ganz, ganz besonderen Klang für den einen Moment. Das ist der Zusammenklang von Tönen. Und in dem monochromen Bild, und das ist das, was mich so fasziniert an der Monochromie, ist es der Zusammenklang von diversen Schichten von Farben, die sich überlagern, also übereinander. Man hätte nicht immer das gleiche Blau. Die Farben stelle ich auch selber her. Es sind verschiedene Töne. Es ist vielleicht auch mal eine Schicht drin, die mehr ins Rot hineingeht. Und das gibt dann Bild, wenn es mal fertig ist und man das Gefühl hat, jetzt leuchtet es, jetzt sind es genug Schichten, gibt es dann einfach die Strahlung. Das innere Leuchten.
Das innere Leuchten haben nicht nur ihre Bilder, sondern auch Carina Wisniewska. Vor mir steht eine herzliche, eine selbstbewusste Frau mit hellen blauen Augen und ganz kurzen blonden Haaren. An den Ohren funkeln smaragdgrüne Steine. Das eigene innere Leuchten hat Carina Wisniewska lang wieder suchen. Nach dem Ende ihrer Pianistinnenkarriere, wegen dem verhängnisvollen Schnitt in den Finger, sei zuerst eine grosse, grosse innere Dunkelheit gekommen.
Ich denke, das ist auch aus der Verzweiflung heraus passiert. Ich habe natürlich sehr gelitten denn in dieser Zeit, wo das passiert ist, wo eigentlich mein ganzes Leben, die Musik ist mein Leben gewesen. Ich habe immer musiziert. Ich kann mich gar nicht mehr zurückerinnern an eine Zeit, wo ich nicht musiziert hätte. Ich habe ja mit 4,5 Jahren auf Klavier spielen. Und das ist so, muss vielleicht noch weiter ausholen. Das ist eigentlich zustande gekommen, weil mein Vater ist gestorben, als ich sehr klein gewesen bin. Und das ist eine Art, glaube ich, Beschäftigung gewesen, wo meine Mutter mir und auch meinem Bruder intelligenterweise zugeführt hat und wo mich einfach völlig eingenommen hat. Also ich bin richtig in meine eigene Welt dort vorgestossen und die Musik ist immer für mich da gewesen, ob es mir gut gegangen ist, ob es mir schlecht gegangen ist. Das ist wie ein Ventil gewesen. Ich habe immer Kraft können beziehen. Ich glaube, das war schon das erste Mal in meinem Leben, wo ich effektiv mit dieser heilenden Kraft, dieser heilenden Wirkung, wo Musik, aber auch Malerei, hat in Verbindung gekommen, in Berührung gekommen.
Nach dem Tod vom Vater?
Ja, nach dem Tod von meinem Vater. Und ich habe dann immer gespielt und dann eines Tages, eben vor 10 Jahren, kommt plötzlich der Schnitt. Und ich habe es im Moment, wo es passiert ist, habe ich gewusst, das ist wirklich einschneidend. Jetzt ist wirklich, das ist eine Weichenstellung, das ist jetzt eine gröbere Veränderung in meinem Leben. Und die Zeit danach, das ist recht schwer gewesen, weil es ist natürlich gegangen um die ganze Existenz. Oder? Ich habe vom Musizieren auch gelebt, ich habe konzertiert, ich habe auch unterrichtet und das ist einfach mein Leben gewesen. Es war wirklich mein Ventil gewesen, mein Persönliches. Und für mich war klar gewesen, dass wenn ich Heilung wieder irgendwo finden sollte, muss das auch wieder etwas Kreatives sein. Ich muss können wieder ein anderes kreatives Ventil öffnen. Und da ich immer gezeichnet und gemalt habe, ist es eigentlich klar gewesen, dass es das wird sein. Es hätte vielleicht auch das Schreiben können sein. Ich habe immer sehr gerne geschrieben. Aber im Schreiben habe ich immer so ein bisschen gehadert mit der Begrenzung durch die Sprache. Und einfach die Musik und die Malerei, das sind für mich halt die zwei Schwestergebiete, wo keine Grenzen bestehen. Und ich habe in dieser Zeit dann einfach, wo wirklich in ein riesiges Loch hineingefallen bin, habe ich für mich gespürt, wenn ich jetzt nicht will, völlig verzweifeln und eigentlich aus diesem Leben wie rausfallen, dann muss ich in Bewegung bleiben.
Dem Gefühl vom Trauern, dem Gefühl ist Karina Wisniewska nicht zum ersten Mal begegnet. Wo sie als Vierjährige ihren Vater verloren hat, sei das Gefühl auch herum gewesen. Bis heute weiss sie nicht recht, an was ihr Vater gestorben ist. Er ist als Generalkonsul zu Kairo auf dem Dach der Botschaft verunfallt. Ist es wirklich ein Unfall gewesen, oder hat er sich vielleicht doch das Leben genommen? Es seien Fragen ohne Antworten. Auch von ihrer Mutter hätte es nie Antworten gegeben. Die Vergangenheit verbannt in eine Eisenkiste, wo niemand mehr auftun will. So wie sie heute die Malerei am Leben erhalte, hat sie damals die Musik gerettet. Und die Malerei sei schliesslich aus der Musik gekommen.
Als Kind hatte ich extrem Freude am Musizieren, einfach am Musikmachen selber. Und da war ich noch weit, weit weg von dem Gefühl, jetzt musst du einen Beruf daraus machen, jetzt musst du Geld damit verdienen, jetzt musst du auftreten und es muss dann alles perfekt sein, wenn du auftrittst. Das hat man als Kind nicht mehr. Einen total spielerischen, verspielten Zugang zur Musik und das ist einfach etwas ganz Wunderbares. Und leider als Berufsmusiker ist man extrem gefährdet, dass man das einfach irgendwann im Laufe seines Lebens verliert man das und muss es vielleicht auch auf die harte Tour, ich sage jetzt mal, das war bei mir auch ein bisschen so gewesen, muss man es wieder finden. Also ich finde jetzt das ja jetzt wieder in der Musik, wo ich nur noch für mich jetzt wieder anfange zu musizieren. Und in der Malerei ist es sicher am Anfang so gewesen, dass ich wieder in so eine kindliche Freude reingekehrt bin, wie ich damals hatte in der Musik, ganz am Anfang.
10 Jahre lang hat Karina Wisniewska keine Tasten mehr angerührt. Heute steht, wie zufällig, wieder ein eleganter, tiefschwarzer Flügel in ihrem Atelier. Ganz ein neuer Besucher, sagt sie.
Das ist von sehr, sehr kurzem erst wieder in mein Leben reingekommen. Und das war so eine Eingebung gewesen, oder vielleicht war es so mein Körper gewesen, wo irgendwie die Erinnerung in meinem Körper mich daran erinnert hat, dass es wieder Zeit wäre, A, etwas für mein Gedächtnis zu tun, B, für meine Haltung und C, wahrscheinlich auch noch für mein seelisches Wohlbefinden und D, dass man überhaupt etwas, was man so intensiv betrieben hat, zwar schon mal kann auf die Seite schieben und sagen, ja, jetzt schaffe ich es nicht, mich wieder mit dem zu beschäftigen. Es ist ja auch noch viel zu viel Schmerz damit verbunden. Aber jetzt ist wieder Zeit, dass du dich wieder mit dem auseinandersetzt und das auch wieder zulässt. Und ich habe auf das gelost und habe sehr, sehr spontan und in kürzester Zeit bin ich an den Flügel aussuchen und habe den erst gemietet und habe ihn jetzt gekauft und jetzt steht er hier. Und er steht in meinem Atelier, weil ich das Gefühl habe, das ist so das Zentrum, das Herz von meiner Kreativität hier, von meinem Arbeiten. Und das ist mein Raum, mein Bereich und er gehört, glaube ich, nie anders hin als hier.
Die Künstlerin Karina Wisniewska über ihre zweite Annäherung an ihre alte Liebe, die Klaviermusik. Im nächsten Teil von «Menschen und Horizonte» auf DRS1 erinnert sich Karina Wisniewska dann an ihre alte Zeit als gefeierter Star auf der grossen Bühne.
Thank you.
Die schweizerisch-polnische Künstlerin Karina Wisniewska von Bada lebt quasi ein zweites Leben. In ihrer Vergangenheit war sie eine gefragte und gefeierte Pianistin. Wir haben sie gerade selber gehört. Sie hat unter anderem in der Berliner Philharmonie gespielt. Sie war Schweizer Musikerin vom Jahr und hat auch viele andere Preise gewonnen. Heute spielt die Musik nicht mehr die wichtigste Rolle in ihrem Leben. Aber die Erinnerungen an die glanzvolle Vergangenheit, die sind noch da. Und vieles hat sie ihrer Mutter zu verdanken.
Sie war sicher am Anfang so die Förderin von mir und hat geschaut, dass ich zu der richtigen Lehre komme. Wir haben natürlich auch einen Klavierunterricht begleitet, als ich so klein war. Aber das hat, ich habe mich dann recht schnell selbstständig gemacht. Also, und weitere Förderin hatte dann zum Beispiel im Konservatorium in Bern eine ganz ausgezeichnete Lehrerin gehabt, wo ein bisschen eine komplizierte Persönlichkeit war, aber für mich einfach grossartig war. Das war so ein Freigeist gewesen und so nicht jemand, der sich angepasst hat an Mainstream. Die war für mich ganz grossartig gewesen. Und das hat richtig meine Freude weiter am Leben behalten, am Musizieren, weil die kann immer relativ schnell genommen werden, wenn man beim falschen Lehrer landet. Und dann irgendwann hat das einfach so viel Eigendynamik entwickelt und dann auch mit den ersten Preisen, die ich gewonnen habe, wo irgendwie einfach das quasi auf der Hand gelegen ist oder hörbar war, ist, ja, die wird mal Pianistin werden.
Vielleicht noch schnell einen Gump zurück in die Kindheit. Mhm. Ist das für Sie wirklich ein Trost gewesen, das Klavierspielen? Also ein Trost, den Sie braucht haben nach dem Tod vom Vater? Ist der Moment noch präsent?
Ja, das ist sicher so gewesen. Also, es ist nicht nur, ist es Beschäftigung gewesen, sondern es ist schon sehr viel Trost gewesen, ja. Weil ich einfach meine Gefühle auch freien Lauf lassen konnte. Und das ist sicher auch viel Freude gewesen, aber es ist sicher auch sehr viel Traurigkeit dabei gewesen. Und die habe ich selber können, ausleben und verarbeiten anhand vom selben Spielen. Und natürlich auch durch das selbe Spielen bin ich allgemein dann sehr interessiert an Musik. Und habe stundenlang schon als Kind habe ich mir Platten angehört und symphonische Werke gehört und bin völlig abgetaucht in die Musik.
Wenn ich jetzt schaue, was Sie da für Preise gewonnen haben, also Sie haben ja ganz lange als Musikerin Auftritt im In- und Ausland gehabt, vor allem zwischen 1992 und 2000. Sie haben CD eingespielt, Sie sind ausgezeichnet worden als Schweizer Musikerin vom Jahr im 1997. Sie haben den Europäischen Kulturpreis Venedig gewonnen. Was haben Sie für Erinnerungen an Ihr Leben als Musikerin?
Sehr, sehr viel. Auch sehr unterschiedliche. Also, ich denke jetzt im Rückblick sind es die schönen Erinnerungen, die geblieben sind. Und sehr viele schöne, also Konzerte, schöne Auftritte, dann habe ich an jeder einzelnen CD-Einspielung, die ich gemacht habe, wirklich extrem Freude gehabt in der Vorbereitung und dann auch im Aufnehmen. Im Nachhören vielleicht weniger, weil man ist immer extrem selbstkritisch und kann es eigentlich fast nicht hören, die eigenen Sachen, oder nur mit grossem zeitlichem Abstand. Und dann natürlich die Preisverleihungen sind schon etwas sehr Besonderes gewesen. Und aber im Rückblick denke ich, ist das, was wirklich bleibt und wo extrem schön war, das sind eigentlich die Begegnungen mit anderen Musikern. Das ist das Zusammenspielen, das Musizieren mit anderen Musikern. Und ich hatte Glück gehabt, ich bin mit ganz grossartigen Musikern zusammengetroffen. Ich habe mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker habe ich verschiedene Kammermusikensembles gehabt. Auch mit festen Namen, also wirklich fest gegründete Ensembles. Und das sind so grossartige Erlebnisse gewesen. Und dann ist man zusammen gereist, man zusammen musiziert. Es ist so, man muss sich vorstellen, wenn jemand eine Rede haltet oder wenn jemand bei einem Podiumsgespräch eingeladen wird, das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Also wenn man solistisch unterwegs ist und quasi sich fährt auf repetieren und immer das gleiche Stück allein auf dieser Bühne spielt, ist das etwas ganz anderes, als wenn man im Verbund mit anderen Musikern unterwegs ist. Und wenn die dann mal ein bisschen anders sich verhalten oder vielleicht der eine, der nicht so gut drauf ist wie am Vorabend oder am Vortag und dann mal ein bisschen anders musizieren, gibt es natürlich sofort auch eine Reaktion von den anderen Musikern auf das. Und so bleibt es immer irgendwie in Bewegung, es bleibt immer lebendig und viel stärker, als ich das jetzt als Alleinkonzertierende als Solistin erlebt habe.
Also ist das ein richtiges Nomadenleben gewesen, wenn man schaut, wo sie überall auftreten sind?
Ja, das ist schon das Nomadenleben gewesen. Es sind ja nicht nur die Konzerte, sondern man hat sich dann, gerade mit meinen Berlinern, habe ich mich ja immer im Ausland treffen müssen, zu den Proben. Und bin ich schon immer mehr oder weniger unterwegs gewesen. Und trotzdem, eben, wenn man zusammen unterwegs ist, ist es nochmal anders, als wenn man eben als Solistin reist und dann wirklich allein im Hotelzimmer rumsitzt und vor Ort keinen Mensch kennt. Und das ist dann schon so ein bisschen das traurigere Kapitel vom Solisten-Dasein.
Sie gelten als Perfektionistin. Sie gehören auch zu den KünstlerInnen, die ein aufgeräumtes Atelier haben und nicht das kreative Chaos, das man bei anderen sieht. Wie sind Sie als Musikerin gewesen? Sind Sie dort auch Perfektionistin gewesen und haben eher geübt als geschlafen vor einem Konzert?
Ja, ich glaube, ich habe weder geübt noch geschlafen, habe ich ein Buch gelesen oder bin ausgegangen. Ich habe das eigentlich recht entspannt immer angegangen. Ich habe schon auch viel geübt und es hat natürlich Werke gegeben, die viel mehr Üben gebraucht haben. Also zum Beispiel das Rachmaninoff-Konzert war einfach übenintensiver gewesen als vielleicht als jetzt ein Haydn-Konzert. Aber es ist, ich denke, ich habe schon immer etwas Perfektionistisches gehabt. Ich wollte dort ein Maximum erreichen. Aber ich habe, glaube ich, sehr bald festgestellt, dass das Maximum, das man erreichen kann, nicht in der Perfektion liegt, sondern es ist man muss sich vorstellen, wie so eine asymptotische Annäherung. Also man kommt ja nie wirklich an die Idealvorstellung, die man hat, von einem Werk, von einer Interpretation. Aber sich deren nur ein bisschen können anzunähern, das ist eigentlich das Ziel. Und das kann man nur erreichen, wenn man Perfektion und alles, was man stundenlang geübt hat, wirklich wie vergisst, wie abstreift, wenn man auf die Bühne geht und sich dann einfach mitreissen von der Musik selber. Und das birgt natürlich auch Gefahr, dass man zwischendurch einen Fehler macht oder dass irgendwie das mal holpert irgendwo, irgendeine Passage, das gehört halt einfach dazu. Es ist auch nicht etwas, wenn man die Intensität mal erlebt, merkt man auch, das ist nicht etwas, wo man 2 Stunden das ganze Konzert durchziehen kann, sondern es sind so Momente. Aber es sind die Momente, die dann noch in Erinnerung bleiben. Und ich denke, es sind auch die Momente, die bei den Leuten, die zulassen im Publikum, sind es aber auch genau Momente. Vielleicht nehmen sie es gar nicht bewusst wahr, aber es sind so Punkte, wo einfach irgendetwas möglich ist, wo etwas sich überträgt vom Musizierenden auf den Zuhörer und das, was bleibt. Und um das geht es und nicht um 2, 3 falsche Noten.
Unvergängliches dann?
Ja, ja.
Was für Erinnerungen haben Sie als Solistin auf der Bühne vor Tausenden von Leuten?
Ja, auch sehr gemischt. Einerseits kann ich mich an schöne Erfolge erinnern. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass ich mich fast gängstigt habe auf einer Bühne. Und zwar, weil es einfach riesig war und schon der Weg zum Flügel einfach unheimlich lang war. Und ich schon gedacht, dann schaffe ich nicht mal das, bis ich dort mal sitze auf dem Stuhl. Und dann kann ich mich aber auch an lustige Sachen erinnern. Also man erlebt dann so allerhand, dass irgendwie einem der Absatz bricht auf der Bühne vom Schuh oder dass einem irgendwie das Trägerli vom Kleidli reisst, links an der Schulter und so solche Sachen. Oder dass man irgendeinen Verehrer, einen kürzlichen, einen neuen Verehrer wieder sieht in der ersten Reihe mit einem gigantischen Blumenstrauß und eigentlich das genauso wenig auszuhalten ist wie ein gerissener Träger oder einen abgebrochenen Absatz.
Amüsante Müsterli aus dem Leben von einem Bühnenstar. Jetzt wird's dann aber ein bisschen ernster da in Menschen und Horizonte vom Eis. Als nächstes erzählt Carina Wisniewska nämlich vom grössten Bruch in ihrem Leben.
I'm riding in your car. You turn on the radio. You're pulling me close. I just say no. I say I don't like it, but you know I'm a liar. 'Cause when we kiss, Romeo and Juliet.
1. August, Nachmittag. Auf dieser Seite mit der Porträtsendung «Menschen und Horizonte». Es ist ein feiner, heller Strich über der Kuppe vom linken Mittelfinger, wo Karina Wisniewska im Alter von 33 gezwungen hat, ihr Leben anders zu gestalten, eine neue Lebensaufgabe zu suchen. Aus der Klavierspielerin ist eine Farbenspielerin geworden. Der Schritt von der einen in die andere Welt war nicht einfach. Karina Wisniewska hat Christine Schultes erzählt, wie es genau passiert ist und wie der Weg in eine ganz andere Welt schön, aber gleichzeitig auch schwer war.
Es ist in der Küche passiert. Ich hatte so eine Schere, wo ich gedacht habe, die sei stumpf und die ist mir abgerutscht und ist dann wirklich bis auf den Knochen durch die Kuppe von dem Mittelfinger. Und das ist natürlich, eigentlich könnte man jetzt sagen, ist Peanuts rein medizinisch, so, das kann man nähen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber für eine Musikerin, und gerade wenn man die Fingerkuppe braucht, wenn die wirklich die ganze Klangempfinden und die Umsetzung vom Klangempfinden dort stattfindet, dann ist das natürlich verheerend, eine solche Verletzung. Also schon das Drama gewesen.
Also für mich als Laie, wie muss ich jetzt das verstehen? Ich meine, Tasten abdrücken kann man ja mit einem geflickten Finger.
Ja, aber es geht ja um die Berührung von der Taste. Und die Taste kann man mit ganz wenig Druck abdrücken. Man kann sie mit mehr Druck abdrücken. Man kann auch Tasten fast wie streicheln, für einen besonders sanften Ton rauszubekommen. Wenn man einfach keine Empfindung hat, dort vorne, in dem Finger, dann verhaltet der Schert auch wie aus der Reihe aus. Man hat ja 5 Finger, normalerweise an jeder Hand. Und wenn dann der in der Mitte nicht mitmacht, ist das einfach wie eine, für die ganze Hand ist das eine Behinderung.
Wo das passiert ist, haben Sie da gewusst, die Karriere ist fertig?
Ich habe einfach gewusst, es ist etwas ganz Einschneidendes im wahrsten Sinne des Wortes, ist jetzt wirklich passiert. Und ich werde müssen mich auf einen neuen Lebensabschnitt einstellen. Das war mir so unklar in dem Moment. Also ich habe dann wie so ein bisschen auf Autopilot geschaltet und bin dann mal in das Spital und habe das lassen. Dann bin ich die ganze Nachbehandlung, und dann so die Narbenwulst rausgenommen hat, damit die Nerven wieder zusammenwachsen können. Oder wenigstens, also die meisten von diesen Nerven wieder zusammenwachsen können. Das habe ich alles gemacht, und gleich so auf der seelischen Ebene habe ich gemerkt, das ist jetzt ganz eine grosse Herausforderung in meinem Leben. Und jetzt geht es irgendwie darum, nicht zu wanken und einfach irgendwie weitergehen auf meinem Weg. Und es wird wieder irgendetwas Neues kommen.
Aber wenn jetzt die Nervenbahnen wieder einigermaßen zusammengewachsen sind, wäre es theoretisch möglich gewesen, die Karriere als Pianistin weiterzuführen?
Ja, ich hätte etwa nach einem Jahr, anderthalb, hätte ich wieder einsteigen können. Aber bis dorthin hat sich mein Leben so grundsätzlich verändert. Ich habe ja zum Beispiel vorher immer, es war sehr schwer gewesen, auch privat eine Beziehung zu leben und zu pflegen, weil ich einfach so viel unterwegs gewesen bin. Und dann auch mit der ganzen Anspannung so vom Lampenfieber ist man ja auch nicht immer wahnsinnig geniessbar für andere Leute. Und wenn man dann gleich mitleidende Welt aus der Musikergilde, dann ist man wieder mit ganz anderen Problemen konfrontiert, dass man dann halt vielleicht irgendwelche Konkurrenzgefühle muss austragen oder nicht austragen. Und es auch schwierig werden. Und dann, in dieser Zeit habe ich dann auch meinen jetzigen Mann kennengelernt, und er ist in einem ganz anderen Gebiet tätig, er ist Jurist, und er ist auch so ein Fels in der Brandung gewesen für mich. Also er hat schon mein Leben auch mit verändert, obwohl ich mir zu dem Zeitpunkt, wo alles so außer Rand und Band geraten ist, ich persönlich habe das Gefühl hatte, jetzt ist definitiv als Letzte, was ich jetzt eigentlich bräuchte, wäre eine neue Beziehung. Sondern erst mal auf die Füße wiederkommen und schauen, wo das Leben weitergeht. Aber es ist wirklich eine gute Fügung gewesen. Es sind viele Sachen wieder zu Anne zusammengekommen, haben sich zusammengefügt, und mein Leben ist weitergegangen, und es ist sogar noch schöner geworden.
Es hat ja dann gleich noch einen Versuch gegeben, zurück in die Musikwelt.
Ja, es ist weniger ein Versuch. Ich glaube, ich habe noch wie etwas abschliessen müssen. Also ich habe noch zwei, drei Konzerte noch gespielt. Zwei Sachen, die mir sehr wichtig waren, habe ich noch machen können. Und habe mir das so irgendwie wie bewiesen, dass ich das jetzt könnte wieder aufnehmen und weiterführen, wenn ich möchte. Aber, und was ich auch noch gemacht habe, ich habe die letzte CD noch eingespielt, ich bin im Bayerischen Rundfunk. Eine Schumann-CD mit dem Soloklarinettist von der Berliner Philharmoniker, wo ich auch noch zwei Solostücke drauf spiele, die aber so fast ein bisschen wie ein Schwanengesang geraten sind. Das sind so meine, das war so wie ein Abschied gewesen, eigentlich vom Konzertleben, vom öffentlichen Auftreten. Und ich habe mir dann noch ein bisschen überlegen, wo wird jetzt meine Kraft reingeben, wo wird mein Zuhause sein in Zukunft. Und für mich war es klar gewesen, es ist noch mal spannender gewesen, die Malerei, weil es mein ganz eigenes ist, weil es nicht mehr Interpretation ist, nicht mehr das Nachschöpfer ist. Bis dorthin habe ich extrem viel Zeit verwendet für Werke von anderen Leuten, die mir zwar sehr viel gebracht haben, weil ich mich eben so mit den ganzen Möglichkeiten von Klang können auseinandersetzen anhand von ihren Werken. Aber ja, als ich dann die Entscheidung hatte, oder mache ich jetzt meine ganz eigene Sache, entstehen jetzt meine eigenen Werke, oder gehe ich wieder zurück in die Interpretation, ist für mich der Fall ganz klar gewesen, dass ich Lust habe, meine eigenen Sachen umzusetzen. Und dass ich auch das Zigeunerleben nicht mehr wollte. Und dass ich sesshaft werden wollte. Und dass ich eigentlich ein bisschen in Ruhe gelassen werde. Und die Ruhe hatte ich in meinem Atelier gehabt.
Ist denn der Schnitt in Finger Fügung vom Schicksal oder mehr Unfall? Oder vielleicht sogar Glücksfall für Sie?
Ich glaube, das kann alle drei Sachen, was ich gesagt habe, können im Grunde genommen eine Sache sein. Oder? Es ist zwar im ersten Moment ist ein Unfall gewesen und ein Unglück, und im Rückblick ist es eine Chance gewesen, eine neue Herausforderung zu packen und mich auf meinem ganz persönlichen Weg weiterzuentwickeln. Ich habe keine bad feelings, oder? Zurückschauend und denken, da ist mir jetzt etwas Wichtiges abhanden gekommen und da hat man mich jetzt behindert in meinem Leben und da hat das Schicksal grausam zugeschlagen, sondern es ist eine Weichenstellung gewesen, die ich wahrscheinlich aus eigener Kraft nicht hätte vornehmen können. Und ich aber schon manchmal darüber nachgedacht habe, ob das Leben mich wirklich wird glücklich machen, ob ich wirklich glücklich bin in diesem Leben. Und die Weichenstellung, die ist vorgenommen worden, von wem oder was auch immer. Und ich bin auf eine neue Schiene gekommen und ich bin sehr, sehr glücklich geworden auf der. Also ich habe heute das Gefühl, ich sei ein sehr zufriedener Mensch, ein sehr glücklicher Mensch. Und ich habe das Gefühl, ich sei sehr beschenkt worden in meinem Leben.
Wenn man so ein bisschen schaut, was sind die Folgen von diesem Unfall, also die Abkoppelung vom Pianistinnenleben, ist denn das einfach gewesen?
Das ist recht schwierig gewesen. Ich bin dem natürlich ein bisschen ausgewichen, indem ich mich einfach abgemeldet habe. Ich habe mich zurückgezogen, habe da meine Leinwände, meine Farben, meine Pinsel gepostet und dann habe ich mal den Rückzug angetreten und dann habe ich, glaube ich, nicht einmal mehr irgendwie grosse Telefon und Mails beantwortet. Ich bin einfach irgendwo mal verschwunden gewesen. Klar, ich musste mich abmelden, dort, wo es um Konzertabsagen gegangen ist und dass ich meine Musikerkollegen sicher informieren musste. Man hätte ja offenbar einen Ersatz finden, zum Beispiel bei den Kammermusikformationen. Das haben dann die selbstständig gemacht. Und was auch noch schwierig ist, war, habe ich gemerkt, dass so die Leute im nächsten Umfeld sind zum Teil noch recht überfordert gewesen mit der Situation und haben auch, glaube ich, das Ausmaß vom Ganzen nicht wirklich begriffen oder haben es auch vielleicht nicht wollen.
Also haben sie sich wollen beschützen oder Angst gehabt, dass sie da in ein Loch fallen und man wollen schauen, dass das nicht passiert?
Nein, ich glaube, es ist mehr, man wäre einfach glücklich gewesen, es wäre alles weitergegangen wie bisher und man hätte mich dort aufgehoben gesehen in dieser Musikwelt und weiterhin erfolgreich und nicht jetzt plötzlich da gross ins Straucheln kommen und wieder nach dem Sinn vom Leben suchen, sondern da bin ich irgendwo aufgehoben gewesen und es ist natürlich auch schön, wenn man sieht, dass jemand erfolgreich ist auf seinem Weg und das ist schöner, als irgendwie mit anzuschauen, wie es mir jetzt einfach mal so richtig dreckig geht, oder?
Aber eben das Dreckig ist ja dann vorbeigegangen. Sie sind Kunstmalerin geworden. Wie war eigentlich der Anfang gewesen? Wie hat die Kunstwelt auf eine Pianistin reagiert, die jetzt plötzlich auch noch malen wollte?
Ja, das ist positiv wie negativ gewesen. Das heisst, es hat natürlich, wie es das immer gegeben. Ich habe ja schon während meiner Musikerlaufbahn relativ viel geschrieben. Ich habe in einer Musikzeitschrift habe ich eigene Kolumnen gehabt. Ich habe Werkeinführungen geschrieben für Musikfestivals. Ich habe Essays verfasst, so musikphilosophische Essays. Und Das habe ich auch schon immer gemacht, neben Musizieren. Und dort habe ich ja schon, dort bin ich schon mit dem konfrontiert, wo es immer Leute gab, die es kritisiert haben, gesagt, das ist die Musikerin, die noch muss schreiben, oder dann, und genau so ist es jetzt auch gekommen, natürlich. Oder ist jetzt, jetzt muss sie ja noch malen und so. Und ich denke, das ist sicher auch sehr viel Missgunst, wo dort, zu Wort gekommen ist. Aber ich glaube, es ist so, wenn man keine Kritiker hätte als Künstler, dann ist man eigentlich sozusagen erledigt, oder? Man braucht's. Also denke, wenn man jetzt wirklich von niemandem mehr kritisiert würde, ich kann mir nur hoffen, dass es postum noch passiert, dass dann die Diskussionen wieder angeheizt werden. Aber es ist nicht ganz einfach gewesen, aber ich bin einfach unbeirrt meinen Weg gegangen. Es ist mir, glaube ich, wirklich gleich gewesen. Und ich habe ja auch gemerkt, anhand von dieser Meisterung jetzt, von diesem Schicksalsschlag, dass ich sehr viel reifer geworden bin, dass ich aber sehr viel selbstbewusster geworden bin, sehr viel selbstsicherer geworden bin. Ich habe sogar das Gefühl, heute im Rückblick, dass vieles, wo ich so mitgemacht habe und erlebt habe in meiner Musikerinnenlaufbahn, muss ich zur Präzisierung noch sagen, dass ich mir das heute nicht mehr gefallen würde.
Heute hängen die Bilder in Galerien von New York, Melbourne, Hongkong. Was haben Musik und Malerei gemeinsam? Wo oder wie sind Ihre Bilder musikalisch? Sie malen ja Bilder, die Hommagen an Komponisten sind.
Für mich selber ist es einfach eine weitere kreative Ausdrucksmöglichkeit gewesen, jetzt in der Malerei. Und mein Fundament ist natürlich Musik. Das ist das, was ich gelernt habe. Ich bin wahrscheinlich randvoll mit Musik. Und zwar nicht nur mit der, die ich gespielt habe, sondern auch mit anderen Musik. Ich merke, dass wenn ich nachts aufwache, dann habe ich irgendeine Melodie im Kopf. Und das ist, aus dem schöpfe ich aus dem male ich meine Bilder raus. Und ich denke, die Bilder, wir haben schon darüber geredet, über die monochromen Arbeiten zum Beispiel. Das ist für mich wirklich ein Nachhorchen am Klang. Also ich probiere, die Farbe zu hören, ich probiere, die Schwingung von einer Farbe wahrzunehmen. Und dort sehe ich die Verbindung zwischen Musik und Malerei. Es ist auch, Malerei hat genau wie die Musik auch rhythmische Elemente. Also anhand vom Rhythmus kann man probieren, einen Zeitverlauf darzustellen, auch in einem Bild. Ich habe zum Beispiel auch Bilder gemalt, die sich über mehrere Leinwände dahinziehend, wie zum Beispiel das Rote, der Dreiteiler, den wir dort sehen, wo die Leinwände unterbrochen sind, durch Zwischenräume, und die Linien laufen aber schön über alle drei Leinwände und verbinden eigentlich das Ganze, das Komplette, das Triptychon. Und die Linien, die laufen über die Zwischenräume hinweg, und die Zwischenräume sind eigentlich auch wie musikalische Pausen und geben dem Ganzen noch einen Rhythmus, dem Werk. Und die Linien laufen für mich eigentlich wie ein Netzwerk frei raus in den Raum. Also nicht nur über die Zwischenräume, sondern sie verbinden eigentlich alles. Und ich habe immer so die Hoffnung gehabt, das ist vielleicht eine romantische Vorstellung, die habe ich schon als Kind gehabt, dass es so ein Netzwerk und Geflecht oder eben das Linienwerk jetzt auf diesem bestimmten Bild, dass das alles rausläuft in diesem Raum und wir ja überhaupt gesamthaft vernetzt sind, wahrscheinlich mit sehr viel mehr noch, als wir uns jemals vorstellen könnten. Und dass das irgendwo wieder an einem Punkt zusammenkommt. An einem Punkt zusammenläuft. Und ich glaube, habe ich mein Leben lang so eine Sehnsucht nach dem Punkt, wo alles sich fügt und alles zusammenkommt, empfunden.
Wenn Farben klingen, Karina Wisniewska, die sich in der Zwischenzeit einen festen Platz in der Künstlerszene erobert hat. Im vierten und letzten Teil von «Menschen und Horizonte» hier auf dem Eis erzählt Karina Wisniewska von ganz besonderen Begegnungen, die sie als Klaviervirtuosin und als Kunstmalerin hat dürfen erleben.
Moi negli da firma a me e me sua traccia in movimento e ton squitao sconstai la svai d'un bravo. Quel scuola non sa trasmio ciao. Ed in angoscia chi vai mai ancora uscio. A tutte nina mai soffrire. Svilup senza confine. die Regen ist der Stein. Auf ihr nicht Paradies, was sei auch wo. Quelli mongol di poe l'han qua sul portal, poe il fa fruniva la piarda, poe il porta e vina von qua e tratta me, mi venia la presenta luz en cuore. All'atmosfera zum Kusteira, a me spatrace in quel momento, ed al progresso a sci exagerao. Quella usa trasmiu già da distruita e da inusto dalla premura ed in ascisa flamenchi amblida l'illusione da tai figli in bustin un firmi paradis da ti dasti nuova. I mongondi posti un quai sul portale, posti fa fronni, va a piarda, posti porta e vina von quai trattamento, cuvegna sa presenta nus il quen nuova. Vivimo con di posti ancora sul porta, posti fa fronni, vasa piarda, lontana e l'universo.
Es ist Musik aus der Surselva, der Paul Nei mit «Nua Vanias». Moon. Sie hören «Mensch und Horizonte» auf DRS1, heute mit der Karina Wisniewska. Sie ist zu Venedig auf die Welt gekommen, ist als Botschaftertochter und später als Pianistin zur Nomadin geworden. Heute ist alles anders. Die Karina Wisniewska hat als Malerin eine neue Berufung gefunden. «Bewegte Stille» heisst ihre neue Monographie, ein Buch, wo all ihre Werke drin zu sehen sind. Karina kann dem Ton Gestalt geben, heisst's im Vorwort. Und weil sich Musik und Farbe in ihrem Leben immer wieder gekreuzt haben, schliessen wir mit ihr den Kreis und verweilen vor dem Flügel, wo wie ein fremder Vertrauter in ihrem Atelier steht.
Er ist immer anwesend. Ja, er ist wirklich immer anwesend und ich nehme ihn immer wahr. Ich spiele noch nicht täglich drauf, es ist aber mein Wunsch, dass ich wirklich täglich würde spielen. Und, aber erinnert mich immer, oh, dass mir auch Gutes tun würde. Ich denke, wäre auch, ich habe das gespürt, so, dass ich körperlich das auch richtig vermisst habe, das Spielen. Also, es ist auch eine Frage von der Haltung. Man sitzt ganz anders, wenn man musiziert, als wenn man auf einem Bürostuhl sitzt. Und, dann auch das Gedächtnis, die Fingerfertigkeit, dass er einfach, und auch das Seelische, denke auch die Vibration, wirklich eben die Schwingung von der Musik, dass das wirklich etwas war, was mir sehr gefällt hat. Und er ist wie so ein Garant für ein Wohlbefinden da in meinem Atelier, wo ich weiss, ja, jetzt, wenn es braucht, dann hocke ich an und dann spiele ich und dann geht es gut.
Haben Sie ganz viel verlernt? Ich nehme an, Klavierspiel ist nicht ganz wie Velofahren, wo man einmal lernt und dann immer kann.
Nein, ich denke, das Velofahren ist, glaube ich, es könnte durchaus leichter sein, nach einer längeren Pause das wieder aufzunehmen. Aber es hängt davon ab, wie viel Zeit ich bereit bin zu investieren. Ich denke, wenn ich jetzt wirklich richtig kräftig wieder hinter das Üben gehängte, dann kann ich sicher wieder das Niveau erreichen, das ich mal hatte. Aber so, wie ich es im Moment betreibe, muss ich sagen, ist es mehr eine Art von Liebhaberei. Aber ich reg mich auch nicht mehr auf über einen falschen Ton. Also, das ist jetzt, das hat jetzt Platz. Das hat vielleicht früher nicht Platz gehabt. Da habe ich noch viel strenger müssen mit mir selber sein. Und jetzt ist das wirklich mehr Erholung als wirklich eine Verpflichtung.
Und das ist jetzt auch ein Spielen ohne Applaus. Fehlt Ihnen der Applaus?
Nein, das fällt mir überhaupt nicht. Nein. Es ist schon, ich habe schon als Musikerin habe ich da sehr speziellen Umgang damit gehabt. Also ich habe, natürlich freut man sich, wenn man merkt, das Publikum ist begeistert und sie klatschen alle. Und das ist natürlich ein schönes Erlebnis, das ist so. Aber in klassischer Musik ist es sowieso nochmal anders als dann zum Beispiel in der Popmusik, wo man allein schon durch das ganze Bühnengeschehen und die ganze Show irgendwo in viel direkterem Kontakt mit dem Publikum steht, als das jetzt irgendeine Pianistin oder ein Pianist an seinem Flügel macht, wo er schon mit dem Gesicht abgewendet vom Publikum dort sitzt und eigentlich so auf einer Reise nach innen etwas abgibt an die Menschen. Und nicht irgendwie durch äussere, durch jetzt eine grosse Show und irgendeinen aufsehregenden Auftritt nach aussen. Und insofern ist es sicher eine stillere Art von einem Auftritt. Und Belohnung durch einen Applaus ist sehr schön, aber für mich ist es immer wichtig gewesen, dass sie so einzelne Rückmeldungen bekommen am Konzert. Und zwar am liebsten von mir völlig fremden Leuten, also nicht irgendwie von Leuten, die mir zugeneigt sind, die sagen, ja, es war wunderbar gewesen und so. Das ist das, was man nicht drauf hören kann. Sondern, dass es wirklich Leute sind gewesen, wo zum Beispiel, ja, so ein Erlebnis gehabt in einem Blindenheim, wo ich musiziert habe. Ich habe zum Beispiel Hauptproben oft gemacht für meine Konzerte. Also hätte ich nicht gehört. Und habe dann im Blindenheim gespielt. Es sind Kinder gewesen dort. Und dort war ein Kind gewesen, das hat kurz vorher anscheinend jemanden verloren in der Familie, gestorben ist. Und mit dem Kind probiert zu erklären, was der Unterschied ist zwischen Tod und Lebendig. Und ich habe dort ein Konzert gespielt und in der Pause ist das Kind mit der Betreuerin vorgekommen zu mir und hat mich anlängen und schauen, wie ich aussehe und wer ich bin und so. Und dann wendet sich seine Betreuerin zu und sagt, gell, das ist jetzt lebendig gewesen. Und das ist, ich meine, was will man Schönes hören? Also es ist so ehrlich und rein und so, das ist einfach wunderbar, so eine Rückmeldung. Und da braucht man tausende von anderen nicht, oder? Wenn man das hat. Und das habe ich wirklich Glück gehabt in meinem Leben, es ist mir immer wieder fahren, dass jemand kommt und sagt, das habe ich ihm jetzt persönlich ganz viel gebracht, er wird es nie vergessen, oder das ist eben die Reaktion von diesem Kind. Und ich erlebe das heute auch mit der Malerei, dass ich höre von Leuten, dass sie sagen, ja, im Wohnzimmer, wir haben uns dort eigentlich gar nicht mehr gesehen, Familie, und seit jetzt irgendwie das grosse rote Bild hängt dort, sie fühlen sich alle wohl dort, und jetzt sehen wir uns wieder dort. Ich bekomme manchmal Briefe von Leuten, die meine Bilder kaufen, die mir solche Sachen schildern, und das ist wirklich wertvoll. Und das sind die paar Sachen, die einem wirklich bleiben im Leben.
Haben Sie eigentlich ein Lieblingsstück oder einen Lieblingskomponist? Und wenn ja, was, welches?
Nein, habe ich nicht. Das ist so, wie wenn Sie mich so würden nach meinem Lieblingsbild fragen. Das habe ich wirklich nicht. Ich glaube, es ist so, wie meine Mutter würde fragen, wer ist ihr liebstes Kind, wenn sie mehrere hat. Das kann man nicht beantworten. Das sind alles meine Kinder. Und die Musik hat sicher Sachen gegeben, die ich bevorzugt gespielt habe und wo ich heute aber auch wieder anders sehen würde. Also während ich früher viel mehr die Lyrische gewesen bin, denke ich, wäre ich heute mehr auf dem Weg so zu Johann Sebastian Bach und so einer ganz nüchternen, klaren Architektur. Und also dort verändert man sich. Aber es ist, ich glaube, ja, es ist der Weg, der wichtig ist. Es ist ja auch der Prozess, der eigentlich das Wichtigste ist. Das ist schon früher bei mir so gewesen. Es ist nicht das ganze Werk gewesen von einem Komponist, der für mich entscheidend war, sondern es sind so die klanglichen Möglichkeiten gewesen drin. Die klanglichen Möglichkeiten, die mir so ein Werk zur Verfügung gestellt hat, die ich umsetzen konnte. Und das ist, glaube ich, auch in der Malerei, dass wirklich der Weg bei einem Bild, wie jetzt das Bild, das wir zu Beginn angeschaut haben, wo ich gesagt habe, das sei ein Wiederbeurstiges, wo ich jetzt wie muss mit ihm zusammenwachsen und Freundschaft schliessen und wahrscheinlich mal ganz verblüfft wieder sein, wie mir das gelungen ist, obwohl ich es nicht so geplant hatte.
Sie haben quasi neue Erfüllung gefunden mit dem Malen. Sind auch schon neue Wünsche geweckt worden?
Nach einem weiteren Umbruch? Nein, noch nicht. Nein. Also ich bin jetzt wirklich gerade in einer sehr, sehr schönen Situation im Moment, dass meine Arbeit gut läuft, dass ich auch mein Management abgegeben habe an zwei Kunsthändler, die sich jetzt darum bemühen, dass ich mich wirklich auf meine Arbeit konzentriere, wo mir eigentlich eine Situation schafft, wie ich sie bis anhin noch nie gehabt habe, von Freiheit und Freiraum. Und das gebe ich sicher so schnell nicht auf. Ich denke, ein Umbruch wäre sicher notwendig, wenn wir die Idee ausgehen. Das spüre ich jetzt aber noch nicht, dass die würden versiegen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass nach den Sachen, die ich so erlebt habe und auch gemeistert habe, dass ich parat wäre, auch wenn wieder eine Veränderung fällig würde, wenn die von außen an mich antritt, dann würde ich wahrscheinlich auch die wieder packen.
Also auf eine gute Freundschaft mit dem wiederborstigen Bild.
Ja, herzlichen Dank.
Das ist «Menschen und Horizonte» mit der schweizerisch-polnischen Künstlerin Karina Wisniewska. Weitere Informationen zu ihr, zu ihrem Buch und ihrem Werk finden Sie auf unserer Internetseite drs1.ch. Und momentan läuft auch gerade eine Ausstellung mit Werk von ihr in der Galerie des 20. Jahrhunderts zu Basel. Sind Bilder und Arbeiten auf Papier zu sehen. Und zwar noch länger als ursprünglich geplant war. Man hat sie gerade verlängert, die Ausstellung noch bis Ende August, bis am 28. August zu besichtigen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.